Die Radio Wissen. Update.
Luftangriffe und Feuergefechte. In der syrischen Stadt Aleppo wird wieder heftig gekämpft. Nicht einmal 24 Stunden lang hat die vereinbarte Waffenruhe gehalten. Damit sitzen rund 50.000 Zivilisten weiter im umkämpften Osten von Aleppo fest. Das ist heute unser erstes Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Die Feuerpause ist gebrochen. Dutzende Raketen schlagen ein. Es gibt Verletzte. Das Regime mit seinen iranischen Verbündeten greift uns an.
Dieser Aktivist hat sich heute Morgen per Twitter zu Wort gemeldet und die Lage in Aleppo beschrieben. Genauso wie dieser Mann hier, sein Haus ist heute Morgen von einer Granate getroffen worden.
Seit heute Morgen um 9 wird wieder geschossen und bombardiert. Alle Zivilisten sind in totaler Panik. Sie suchen Schutz in Kellern.
Alles ist ziemlich unübersichtlich in Aleppo. Wie genau es zum Bruch des Waffenstillstandes gekommen ist, ist unklar. Die syrische Armee und die Rebellen beschuldigen sich gegenseitig, daran schuld zu sein. Russland, der wichtigste Verbündete des syrischen Regimes, hatte am Abend eigentlich das Ende der Kämpfe um Aleppo angekündigt und gesagt, die Stadt sei wieder komplett unter Kontrolle des syrischen Militärs. Geplant war, dass heute alle eingeschlossenen Zivilisten aus der Stadt gebracht werden. Russland sprach davon, dass auch die Rebellen und ihre Familien abziehen dürften. Daraus aber wurde nichts. Die syrische Regierung hat inzwischen alle Busse, die zur Evakuierung bereitgestellt worden waren, wieder zurückbeordert. Die Menschen, die sich noch in den umkämpften Gebieten aufhalten, haben Hilferufe in sozialen Netzwerken gepostet. Diese Twitter-Nutzerin sagt, keiner der festsitzenden Zivilisten hatte eine Chance, aus Aleppo zu fliehen.
Civilians are stuck again in the city. No one could have left the city under this agreement.
Auch dieser UNO-Sprecher bezeichnet die Lage für die eingeschlossenen Menschen in Aleppo als dramatisch.
Es gibt offenbar extreme Verletzungen der Menschenrechte. Anscheinend gibt es überhaupt keine humanitäre Rücksichtnahme auf die Menschen, die noch immer in diesen allerletzten kleinen Rebellengebieten übrig sind.
Es gibt Berichte, dass es wegen der Waffenruhe zu Unstimmigkeiten zwischen der syrischen Regierung und Russland gekommen ist. Ein Sprecher der Rebellen erklärte, die syrische Führung sei nicht damit einverstanden gewesen, dass ihr Russland das Abkommen über den Abzug regelrecht aufgezwungen habe. Syriens Machthaber Bashar al-Assad sei von Anfang an dafür gewesen, den Konflikt in Aleppo militärisch zu lösen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Situation in Aleppo wird von vielen Usern im Netz kommentiert. Dabei geht es oft auch um die Verantwortung des Westens. Sören Fröhling schreibt bei Facebook, und wieder hat die Welt versagt, obwohl wir die Geschichte kennen. Uwe Hering meint, schämen sollten sich die USA und ihre Verbündeten. Wenn sie nicht einen Krieg nach dem anderen im Nahen Osten angezettelt hätten, gäbe es auch nicht diese vielen Toten. Viele machen auch die Rebellen für die Gewalt verantwortlich. Mario Head Bavni postet, vielleicht sollte für einige, die es immer noch nicht begreifen wollen, nochmal ganz deutlich erwähnt werden, dass die sogenannten gemäßigten syrischen Rebellen dschihadistische Islamisten sind, die ideologisch dem in Deutschland bekannten Salafismus nahestehen und zum Teil in Kooperation mit dem IS gegen Assad und die Freie Syrische Armee gekämpft haben. André Fürbach schreibt, die Terroristen sollte man nicht abziehen lassen. Sie sollten für ihren Terror die Konsequenzen tragen müssen.
Was sonst noch wichtig war?
Heute soll es zum ersten Mal eine Sammelabschiebung von abgelehnten Asylbewerbern aus Afghanistan geben. Nach ARD-Informationen wird noch am Abend vom Frankfurter Flughafen aus eine Maschine mit 50 Afghanen Richtung Kabul starten. Die Menschen sollen in der afghanischen Hauptstadt erst von lokalen Behörden empfangen und später dann in ihre Heimatregion gebracht werden. Die Sammelabschiebung ist sehr umstritten. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Mayer verteidigt die Entscheidung aber.
Es ging jetzt insbesondere bei dem Sammelflug darum, Personen in das Heimatland zurückzubringen, die in Deutschland straffällig geworden sind und deshalb aus meiner Sicht auch ein öffentliches Interesse daran besteht, diese Personen außer Landes zu bringen.
Menschenrechtsorganisationen lehnen es strikt ab, dass Flüchtlinge zurück nach Afghanistan geschickt werden. Sie sagen, dass das Land einfach zu unsicher ist. In Afghanistan gibt es immer wieder Anschläge. Auch der Koalitionspartner der Union, die SPD, steht nicht geschlossen hinter der Sammelabschiebung. Der SPD-Politiker Uli Grötsch etwa sieht sie kritisch.
Ich glaube ganz und gar nicht, dass Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist. Jeder, der sich schon mal mit der Situation in Afghanistan befasst hat, weiß, dass die Lage dort in Teilen des Landes immer weiter eskaliert.
Nach Angaben der Organisation Pro Asyl starben in Afghanistan in der ersten Jahreshälfte mehr als 1.600 Zivilisten. Über 3.500 Menschen sind demnach verletzt worden. Bisher sind abgelehnte afghanische Flüchtlinge oft jahrelang in Deutschland geduldet worden. Wegen der schwierigen Sicherheitslage vor Ort konnten sie hier bleiben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière drängt aber darauf, dass die Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt werden. In den kommenden Monaten soll es demnach weitere solcher Flüge nach Afghanistan geben. De Maizière will mit den Sammelabschiebungen wohl auch ein Zeichen setzen dafür, dass nicht alle Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland bleiben dürfen. Günther Burkhardt von Pro Asyl kritisiert das scharf.
Man kippt die Menschen in Kabul ab. Und dann interessiert nicht mehr, was mit ihnen in einigen Wochen geschieht.
Linke und Grüne wollen übermorgen zwei Anträge im Bundestag einbringen, die einen Abschiebestopp und einen besseren Schutz für Flüchtlinge aus Afghanistan fordern.
Dies ist heute die letzte Arbeitssitzung, die ich als Präsident des Europäischen Parlaments leite. Ein bewegender Moment, ganz ohne Zweifel.
Nach 5 Jahren als EU-Parlamentspräsident hat sich Martin Schulz heute in Straßburg von den Abgeordneten im Plenum verabschiedet. Über 20 Jahre war er in der Europapolitik. Jetzt wechselt der Sozialdemokrat in die Bundespolitik. Schulz zog in seiner Rede eine Bilanz.
5 Jahre später kann ich sagen, das Parlament ist heute sichtbarer, es ist hörbarer und es ist einflussreicher als je zuvor.
Schulz sieht aber auch Gefahren für die Demokratie in Europa. Er warnte:
Überall auf diesem Kontinent machen sich die Spalter und die Ultranationalisten wieder breit. Mit aller Kraft werde ich mich jedenfalls gegen diesen Hass auch zukünftig stellen, egal von welcher Stelle aus.
Schulz gibt sein Amt im Januar ab. Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar. Im Moment bringen die Fraktionen ihre Kandidaten in Stellung. Für Schulz jedenfalls endet seine Zeit im EU-Parlament Anfang des Jahres.
Voller Demut danke ich Ihnen für die gemeinsame Arbeit in diesen 5 Jahren. Vielen Dank.
Das Thema Finanzen hat lange für ziemlichen Zoff zwischen Bund und Ländern gesorgt. Inzwischen liegt aber eine Einigung vor und die hat die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht. Der Kompromiss sieht vor, dass die Länder vom Bund in Zukunft mehr Geld bekommen. Ab 2020 sollen es fast 9,8 Milliarden Euro pro Jahr sein. Im Gegenzug bekommt der Bund mehr Mitspracherecht, zum Beispiel beim Bau von Autobahnen oder bei Investitionen in Schulen. Damit die Neuregelung in Kraft treten kann, muss das Grundgesetz geändert werden. Dazu wird im Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Die gilt aber als sicher.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist der letzte EU-Gipfel in diesem Jahr. Auf dem Programm des eintägigen Treffens stehen jede Menge schwierige Themen. Zum Beispiel das Verhältnis zu Russland, die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien oder auch die Flüchtlingspolitik. Außerdem geht es um die Beziehung zur Türkei. Bei einem Vorbereitungstreffen am Dienstag hatte die Europäische Union politische Konsequenzen aus dem Vorgehen der türkischen Regierung nach dem Putschversuch gezogen. Sie legte in einer offiziellen Erklärung fest, dass die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei nicht ausgeweitet werden. Viel Brisanz also auf dem Gipfeltreffen morgen.
Und sonst in der Welt?
Als zwischen 1990 und 2000 Alberto Fujimori in Peru Präsident war, wurden 350.000 Frauen zwangssterilisiert, vor allem Indigene. Und oft ohne, dass sie davon wussten. Sie wurden zum Beispiel unter einem Vorwand in Krankenhäuser gelockt. Die jetzige Regierung hat die Untersuchung zu diesen Fällen gestoppt und Frauenrechtlerinnen protestieren dagegen. Sie kämpfen dafür, dass die Verfahren wieder aufgenommen werden. Fujimori selbst konnte nichts nachgewiesen werden. 3 der ehemaligen Gesundheitsminister können laut den Anklägern nicht belangt werden. Die Frauenrechtler wollen sich jetzt auf andere Involvierte konzentrieren. Die Chancen stehen aber wohl schlecht. Die Sterilisationen waren politisches Programm, um die Bevölkerung und die Armut im Land zu verringern. Amnesty International bezeichnet die Zwangssterilisationen in Peru heute als eines der schlimmsten jemals verübten Verbrechen auf dem amerikanischen Kontinent. In Athen haben Krankenpfleger, Ärzte und Gewerkschafter den Eingang des Gesundheitsministeriums zugemauert. Ein Gewerkschaftssprecher sagte, dass die Aktion natürlich symbolisch gemeint sei. So wie die Lage jetzt sei, brauche man kein Gesundheitsministerium. Er findet, dass die Patienten in Gefahr sind, weil im Gesundheitssystem gespart wird und zu wenig Leute eingestellt werden. Wegen der schlechten Finanzlage wurden in Griechenland in den letzten Jahren kaum neue Ärzte und Pfleger eingestellt. Tausende sind ausgewandert. Regierungschef Alexis Tsipras will jetzt 5.000 neue Stellen schaffen. Einige Mitarbeiterinnen des israelischen Parlaments sind mit extra kurzen Röcken zur Arbeit gekommen. Damit wollten sie gegen eine angebliche Verschärfung der Kleiderordnung in der Knesset protestieren. Die israelische Zeitung Haaretz zitiert einen Interessenvertreter der Mitarbeiter, die Verschärfung sei eine Vorgabe des neuen Knesset-Generaldirektors und des Managements. In den letzten Tagen hätten Wachleute mehreren Frauen den Zutritt verweigert, weil sie angeblich zu kurze Röcke anhatten. Ein Knesset-Sprecher sagte, am Dresscode hat sich offiziell nichts geändert. Die geltende Kleiderordnung bestehe schon seit Jahren und sei sehr moderat. Darin steht, aus Respekt vor dem Parlament dürfen die Röcke nicht zu kurz sein. Im Indischen Ozean hat die letzte Suche nach Teilen des Flugs MH370 begonnen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines war vor 2 Jahren auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwunden. Wenn weder das Flugzeug noch weitere Beweise gefunden werden, wird die Suche im Januar eingestellt. Bis jetzt wurde unter Wasser noch nichts gefunden, obwohl an Stränden auf Mauritius, Tansania und La Réunion Wrackteile angeschwemmt wurden. Einige Angehörige der Opfer wollen bald selbst suchen auf eigene Kosten und so den Druck auf die Behörden erhöhen, die Suche nicht aufzugeben.
Wissensnachrichten.
Smiley, Herz oder auch Daumen nach oben. Manche Sachen lassen sich einfach am besten mit Emojis ausdrücken. Das Emoji Gesicht mit Freudentränen wurde sogar vom Oxford English Dictionary zum Wort des Jahres 2015 gekürt. Eine Übersetzungsagentur in London hat jetzt eine Stelle ausgeschrieben für einen Emoji-Übersetzer. Der wäre dann wahrscheinlich der erste überhaupt. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Sind Emojis jetzt eine richtige Sprache?
Tja, die meisten Linguisten würden wahrscheinlich sagen nein. Allein schon, weil Emojis ja keine Grammatik haben und zu viel Interpretationsspielraum lassen. Aber diese Londoner Firma hat wohl tatsächlich schon Übersetzungsaufträge bekommen. Offenbar gab es da einen älteren Herrn, der seine Tagebücher gerne für seine Enkel übersetzt haben wollte. Und zwar auf eine etwas leichtere Sprache mit Emojis. Und dafür hatte die Agentur dann aber keine Spezialisten, deswegen eben jetzt diese Stellenausschreibung. Erstmal ist das als Freelancer-Job gedacht, aber inzwischen haben sich schon über 140 Leute beworben.
Okay, und was macht einen guten Emoji-Übersetzer aus? Muttersprachler gibt es ja wohl nicht.
Ja, stimmt, das steht doch in der Ausschreibung. Die oder derjenige sollte sich einfach ganz gut mit Emojis auskennen und die gerne benutzen und dann vielleicht noch was Relevantes studiert haben, also zum Beispiel Linguistik oder Psychologie. Es gibt da auch einen Praxistest, den kann man auf der Webseite ausprobieren. Da muss man Emojis ins Englische übersetzen und umgekehrt. Da wird zum Beispiel ein Songtitel gesucht. Die Emojis dazu sind eine Tänzerin und eine Krone, klar, Dancing Queen. Das ist noch relativ einfach, aber umgekehrt wird es echt schon schwieriger. Also ein Satz, den man da übersetzen soll, das aus Hamlet sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Jetzt bin ich gespannt. Wie würdest du das denn bitte übersetzen?
Smiley, Totenkopf, Fragezeichen?
Ja, warum nicht? Aber was macht man denn bitte als Emoji-Übersetzer, so mal ganz praktisch gesehen?
Ja, genau das, also Texte übersetzen. Die Chefin der Firma glaubt nämlich tatsächlich, dass der Emoji-Übersetzungsmarkt wachsen wird. Zum Beispiel in Gerichtsverfahren, wenn Textnachrichten als Beweise verwendet werden, dann müssen diese Emojis ja auch irgendwie interpretiert werden. Und der erfolgreiche Bewerber soll aber auch kulturelle Unterschiede in der Nutzung von Emojis untersuchen. Je nach Kultur kann man sich nämlich mit Emojis ganz schön in die Nesseln setzen. Also wenn du zum Beispiel bei uns eine winkende Hand verschickst, dann heißt das einfach Tschüss. Aber in China ist es eine Beleidigung, da heißt es auf Nimmerwiedersehen, du bist nicht mehr mein Freund.
Auf Nimmerwiedersehen, das hat die Weltgesundheitsorganisation auch schon zum Zika-Virus gesagt. Seit Mitte November gilt das Virus nicht mehr als globaler Notfall. Offenbar ist Zika aber gefährlicher für Neugeborene als bisher angenommen.
Zu diesem Schluss kommen mehrere neue Studien. US-Forscher vom Zentrum für Krankheitskontrolle haben herausgefunden, dass das Virus auch nach der Geburt noch das Hirn der Babys schädigen kann. Und diese Schäden sind nicht immer sofort sichtbar. Eine andere Studie mit Zika-Patientinnen aus Rio de Janeiro hat gezeigt, dass ein Drittel der Neugeborenen mit schweren Schäden auf die Welt kamen.
Aber dass Zika bei Babys Fehlbildung auslöst, das ist doch schon länger bekannt, oder?
Genau, aber die Wissenschaftler glauben, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Sie fanden auch leere Stellen im Gehirn. Manche Babys litten unter grauem Star, andere waren taub. Und außerdem entwickelten einige Kinder noch bis zu einem Jahr nach der Geburt Hirnschäden, weil sie selbst das Zika-Virus in sich trugen. Und auch in der Plazenta überlebt das Virus zum Teil monatelang. Anfang. Deswegen empfehlen die Forscher, alle Neugeborenen streng zu überwachen, deren Mütter mit Zika infiziert waren.
Und dieses Thema hat uns heute auch noch beschäftigt. In Großbritannien sind fast ein Drittel aller Teenager übergewichtig oder fettleibig.
Aber die Eltern dieser Kinder sehen das Problem oft nicht. Das zeigt eine Untersuchung im Auftrag des National Health Service, des englischen Gesundheitsdienstes. Demnach sind unter den Eltern fettleibiger Kinder 9 von 10 Müttern und 8 von 10 Vätern der Meinung, das Gewicht ihres Kindes sei genau richtig und gesund.
Das klingt beunruhigend.
Ja, ist es auch. Wenn Eltern nämlich nicht erkennen, dass ihr Kind ein Gesundheitsproblem hat, dann tun sie natürlich auch nichts dagegen. Und sie werden sich dann auch nicht angesprochen fühlen von Aufklärungskampagnen zu Übergewicht und gesunder Ernährung. Und wegen dieses weit verbreiteten Übergewichts, gerade bei Kindern, hat die britische Regierung unter anderem schon zuckerhaltige Getränke mit einer Sondersteuer belegt. Außerdem gibt es oft öffentliche Debatten über die Qualität des Schulessens.
Den Überblick über unsere Wissensnachrichten hatte Jenny Rieger.
Wetter.
Der Tag geht fast überall trocken zu Ende, nur im Osten kann es noch ein bisschen regnen. Morgen früh gibt es stellenweise Nebel, im Laufe des Tages dann im ganzen Land Sonne und Wolken im Wechsel und es bleibt trocken, Höchsttemperaturen zwischen 1 und 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.